Father and Son. Zwei Generationen. Ein philosophischer Podcast über die Welt an sich und im Besonderen.
Meinungen kommen nur in einem Prozess öffentlicher Diskussion zustande. Sie sind das Ergebnis lebhaften Meinungsaustausches. Und wo es keinen Raum für einen solchen Meinungsaustausch gibt, gibt es zwar Stimmungen aller Art, Massenstimmungen und die Stimmungen von Einzelnen, die sie zu artikulieren verstehen, aber keine Meinungen. Das einzige öffentliche Organ, in dem heute eine Art Meinungsvertretung statthat, ist die Presse, die man mit Recht oft als eine Art vierte, der vollziehenden, gesetzgebenden und richterlichen nahezu ebenbürtige Gewalt ansieht. Durch diese können die Wähler ihre Abgeordneten sehr wirksam beeinflussen. Das heißt, sie können sie zwingen, ihre Wünsche auf Kosten der Interessen und Wünsche anderer Gruppen durchzusetzen. Aber in diesen Fällen handelt der Wähler, auch wenn er sich mit anderen seinesgleichen zusammentut, im Wesentlichen im Sinne seiner Privatinteressen und Sorgen. Und der Rest an Macht, der ihm am Tage nach der Wahl verblieben ist, gleicht erheblich mehr dem rücksichtslosen Druck, mit dem der Erpresser sein Opfer an der Kandare hält, als jener Macht, die sich aus gemeinsamem Handeln und gemeinsamen Beschlüssen ergibt. Hannah Arendt.
Hi Josh.
Hi Joachim. Schön, dich zu sehen.
Ja, freut mich auch. Ja, ein bisschen trübes Wetter, gell? So von dem kalt, klaren, winterlichen, jetzt ein bisschen ins Suppige. Wie geht's dir damit? Soweit alles gut?
Ach, also ich finde ja so Regen eigentlich immer ganz nett. Von daher, heute hat es geregnet, das fand ich eigentlich ganz schön. Wenn es so nur kühl und trüb ist und bewölkt, aber kein Regen, finde ich, ist das doch irgendwie ein bisschen deprimierend. Ich finde, so ein Regen hat auch ein bisschen was Romantisches irgendwie, oder was heißt romantisch, ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber so einfach im Sinne von irgendwie kann man sich, finde ich, auch schön daheim zurückziehen und das Treiben beobachten. Aber ich finde, wenn es tagelang nur dunkel ist, dann nimmt mir das schon ein bisschen die Motivation.
Ja, wobei ich habe es tatsächlich lieber Hochdruck, wenn man so will, ne? Klar, sonnig und dann kann es wegen mir auch klirrend kalt sein. Aber gut, ist alles okay. Im Moment habe ich einiges an Repertoirearbeit zu leisten. Stehen ja jetzt so die ersten Konzerte im neuen Jahr an, sich ein bisschen im neuen Gewand zu präsentieren. Aber kommen wir mal zum Podcast. Und zwar hatten wir letzte Woche über Narrative gesprochen. Und waren da doch ziemlich leidenschaftlich dabei, so wie ich mich erinnere.
Ja, definitiv.
Und das ist ein Thema, das wir mit Sicherheit nicht erschöpfend ausdiskutiert haben. Aber oder sagen wir mal, ich würde es gerne ein Stück weiterführen, indem man sich nicht nur damit beschäftigt, welche Art Narrative es sind, von denen wir uns leiten lassen, die so unseren Alltag bestimmen, sondern wie es tatsächlich auch zur Verbreitung von bestimmten Narrativen, von bestimmten Erzählungen kommt, von einer bestimmten Art und Weise auf Gesellschaft zu schauen, wie vielleicht auch die Informationsquellen, derer wir uns bedienen, kritisch hinterfragt gehören und zumindest mal einen Blick drauf zu werfen, wie unsere Medienlandschaft funktioniert und ob da beispielsweise auch deiner Meinung nach Tendenzen vorhanden sind, die Ungleichheit schüren oder wie ausgewogen du beispielsweise die deutsche Medienlandschaft oder Social Media und den ganzen Kram empfindest. Und dazu hätte ich natürlich auch meinen Senf dazu zu geben. Aber das fände ich ein spannendes, weiterführendes Thema für heute. Was meinst du?
Ja, finde ich auch. Also es geht dann so ein bisschen um irgendwie Medien als Transporteure irgendwie der gesamtgesellschaftlichen Narrative, oder?
Ja, könnte man sagen.
Ja, das finde ich auf jeden Fall auch sehr spannend. Gerade in Anbetracht dessen auch irgendwie, um mal so zu reflektieren, auch so von so einer philosophischen Perspektive, so einer sozialphilosophischen Perspektive, irgendwie was genau denn diese Medienlandschaft ist und was ihre Rolle ist und ob die irgendwie so sein muss oder ob das auch anders möglich wäre. Also gerade nach dem, was wir auch letzte Woche über Narrative diskutiert hatten, da kamen wir ja auch so ein bisschen dabei raus, dass mir zumindest eben die Narrative und die Art und Weise, wie wir Narrativen folgen in der Gesellschaft, sehr entfremdet vorkommt. Also dass wir irgendwie immer noch an einem Stand sind, an dem wir eher von unseren Narrativen durch die Manege getrieben werden, als dass wir diese Narrative selbst irgendwie bilden oder irgendwie uns selbst fragen, wer wollen wir sein, wo wollen wir hin? Und da spielen für mich die modernen Medien irgendwie eine absolute Schlüsselrolle. Und gerade auch dieser Fokus auf Narrative finde ich spannend, weil woran ich jetzt auch zuerst denken musste, als ich jetzt den Medienbegriff bei dir gehört habe, war sowas wie die vierte Gewalt, weil das ist ja auch was irgendwie oft mitschwingt, wenn man über Medien spricht. Also habe ich auch im Politikunterricht gelernt, irgendwie, ja, die Medien sind die vierte Gewalt quasi. Und das ist so ein bisschen das, der Ort, also Hannah Arendt zum Beispiel hat auch mal geschrieben, ist eine politische Philosophin, dass die Medien quasi der Ort sind, wo die politische Öffentlichkeit sich hin zurückzieht. Also wir leben ja eben nicht in einem System, in dem die Menschen aktiv von ihrem wirklichen Handeln ausgehenden Einfluss in die politische Öffentlichkeit und das politische Wirken haben, sondern die Entscheidungen und die Handlungen, die die Politik bestimmen, die finden woanders statt, die finden bei eben gewählten Vertretern statt. Und wir Menschen sind, finde ich, da jetzt in heutigen Verhältnissen, so wie zum Beispiel auch eine Hannah Arendt schreibt, eigentlich eher so in dieser Beobachterrolle. Also wir gemeinsam irgendwie sollen an der Politik teilhaben, indem wir durch die Medien irgendwie eine bestimmte Gewalt ausüben, durch die Medien bestimmte Narrative einbringen, bestimmte Narrative äußern. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wer kann da wirklich Narrative einbringen und äußern? Sind es wirklich alle Menschen, die in diesen Medien stattfinden, oder sind es vielleicht eher bestimmte Gruppen, die bestimmte Macht haben, auch die irgendwie in den Medien gehört werden? Aber fernab davon finde ich eben auch wichtig zu benennen, das finde ich eigentlich auch ganz gut hier einführend, so sich zu fragen, irgendwie, was bedeutet überhaupt für mich auch als Medienkonsument diese Rolle des Konsumenten eben. Also dass wir die Politik und das Weltgeschehen eigentlich, finde ich, mehr als so ein Spektakel konsumieren, indem wir zum Beispiel Medien schauen, als dass wir irgendwie wirklich selbst daran beteiligt werden, diese politischen Verhältnisse irgendwie aufzubauen und zu kontrollieren, vielleicht sogar als irgendwie Menschheit oder als beteiligte Gesellschaftsmitglieder. Und das finde ich einen sehr zentralen Aspekt. Also mich stört schon mal von vornherein die Art und Weise, wie wir Medien nutzen und wie eben Medien genutzt werden und wie wir uns da quasi auf so einer Spektakelebene befinden, in der wir uns irgendwie das Weltgeschehen anschauen und das bewerten quasi.
Da ist die Frage, ob das schon immer so war. Gell? Ein Stück weit sicherlich zu ergänzen wäre, dass wir durchaus nicht nur Beobachter sein müssen, sondern wir leben in einem offenen System, das uns ermöglicht, das uns politische Teilhabe ermöglicht. Das heißt, wir müssen nicht Zuschauer sein, wir können schon durchaus aktiv mitwirken. Aber sicher, auf den größten Teil trifft es zu. Und wenn du jetzt sagst, die Medien als vierte Gewalt, durchaus. Gell? Also ich würde mal sagen, unser Weltbild formt sich definitiv durch die Information, der wir vertrauen und der wir uns bedienen. Das muss jetzt nicht unbedingt von draußen kommen, das kann auch von drin kommen. Ich würde sagen, der größte Aspekt des Informationserwerbs auf Vertrauensbasis findet wahrscheinlich innerhalb der Familie, innerhalb von freundschaftlichen Beziehungen, innerhalb von partnerschaftlichen Beziehungen, mit Bekannten und so. Aber da fließt natürlich auch der äußere Raum mit rein. Also das ist sowas, was ich so als was Diffundierendes bezeichnen würde. Gibt ja den Begriff der Osmose. So, es kommt von außen rein und von innen raus. So, ja. Aber was ich gerne mal ein Stück oder was ich einfach gerne mal vortragen würde, ja, ist das, worauf sich eigentlich die deutsche Medien- und Presselandschaft zum Zeitpunkt ihrer Konstituierung halt eben an Kodex gegeben hat. Ja? So, was ist den Medien in Deutschland wichtig gewesen oder auch noch, wenn es darum geht, Informationen zu vermitteln?
Also das finde ich generell schon mal auch spannend, dass noch mal kurz zu dem Moment der vierten Gewalt, also dass es so ein richtiges Bewusstsein dafür gibt, dass die Medienlandschaft dieser Position einnimmt. Also ich würde dir zustimmen, die Medien werden, finde ich, durchaus richtigerweise als vierte Gewalt bezeichnet, insofern sie eben gerade beim Aspekt der Narrative eine total immense Rolle spielen irgendwie. In der Art und Weise, wie das Weltbild der Menschen irgendwie geschöpft wird und wie das Weltbild der Menschen aussieht. Und das ist ja irgendwie spannend, weil ich glaube nicht, dass es in anderen Gesellschaften auch so eine dezidierte Funktion gibt, in der irgendwie gesagt wird, okay, die Narrative, die wir leben, die finden hier statt, die werden hier abgehandelt. Das hat ja oft eher in anderen Gesellschaften sind diese Narrative ja etwas, was die gesamte Gesellschaft begleitet und umfasst. Also da ist irgendwie in diesem Prozess, was du gerade benannt hattest, so von familiären Treffen, Freundschaften und so, da findet irgendwie sehr viel konkret auch diese Abhandlung von bestimmten Diskursen und Narrativen statt, während wir als irgendwie europäische, westliche, kapitalistische Gesellschaft jetzt so einen konkreten Ort dafür geschaffen haben, an dem diese Narrative abgehandelt werden. Und das finde ich schon mal einen spannenden Faktor.
Wobei es auch da zu differenzieren gilt. Gell? Wenn die Systeme autoritär sind, dann fungieren ja die Medien eigentlich nur noch als Sprachrohr der herrschenden Klasse. Ja.
Ich würde sagen, dass dass das, was du da beschreibst, für mich auch ein Resultat des Kapitalismus und der Gesellschaftsformation sind, in der wir leben. Nun kann man natürlich jetzt wieder die große Debatte aufmachen, was heißt überhaupt Kapitalismus, aber ich verwende den Begriff ja immer sehr umfassend. Also für mich bezeichnet das allgemein irgendwie diese moderne Art und Weise zu leben, also die globale Gesellschaft, in der wir heute leben. Und ich finde dafür, dass es dass die Medien als Sprachrohr der herrschenden Klasse genutzt werden können, bedarf es ja schon diesem Raum, der den Medien als irgendwie als vermittelnden Faktor irgendwie zugesprochen wird, als meinungsbildenden Faktor zugesprochen wird irgendwie. Also Form von Medien, auch von politischer Organisation, finde ich, hängt schon sehr eng auch mit unserer gesamtgesellschaftlichen Formation zusammen.
Auf jeden Fall. Ich würde halt sagen, da greifst du jetzt einen Tick vor, gell? Weil natürlich kannst du auch Medienschaffende nur sein innerhalb unseres kapitalistischen Systems, wenn du diese Medienunternehmen halt eben auch wie Kapitalgesellschaften halt eben leitest und was das alles so mit sich bringt. Gell? Du bist ja dann auch Teil der Maxime Wachstum und Quote und was weiß ich was. Aber wenden wir uns erstmal, das wollte ich hier vortragen, dem Pressekodex zu. Denn das finde ich durchaus wichtig. Ja. Der Medienkodex in Deutschland oder der deutsche Pressekodex definiert seine Ziele in der Sicherung von Wahrhaftigkeit, Menschenwürde, Fairness, Unabhängigkeit und Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit. Das ist kein Gesetz, sondern eine Selbstverpflichtung. Also das ist nicht in Stein gemeißelt. Da kannst du jetzt, klar, du kannst schon vor Gericht ziehen, wenn Unwahrheit gesagt wird und so. Aber das betrifft ja eher Aspekte des bürgerlichen Gesetzbuchs, als dass es jetzt hier um den Pressekodex geht. Ja. Und die zentralen Grundsätze sind Wahrhaftigkeit und Achtung der Menschenwürde. Journalistische Arbeit muss der Wahrheit verpflichtet sein. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist schon mal spannend. Zweitens, die Sorgfaltspflicht. Nachrichten müssen vor Veröffentlichung geprüft werden. Gerüchte sind als solche zu kennzeichnen. Fehler müssen korrigiert werden. Dann als drittes die Trennung von Redaktion und Werbung. Keine Schleichwerbung. Werbung muss klar erkennbar sein. Journalisten dürfen sich nicht kaufen lassen. Selbstverständlich eigentlich, ne? Viertens, die Unabhängigkeit, keine Vorteile, Geschenke oder Einladungen, die Berichterstattung beeinflussen, keine Abhängigkeit von Politik, Wirtschaft oder Interessengruppen. Fünftens, Persönlichkeitsrechte, Schutz der Privatsphäre, besondere Zurückhaltung bei Kindern, Opfern, Angehörigen, keine Vorverurteilung. Sechstens, keine Diskriminierung, keine Herabwürdigung wegen Herkunft, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung. Siebtens, Berichterstattung über Straftaten, keine unnötige Nennung von Namen oder Herkunft, Schuldvermutung erst nach rechtskräftigem Urteil. Achtens, Schutz von Quellen, Informantenschutz, Redaktionsgeheimnis. Neuntens, Sensationsvermeidung. Keine unnötige Gewalt- oder Schockdarstellung, kein Voyeurismus. Zehntens, Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Medien prägen Meinungen. Berichterstattung soll nicht hetzen, sondern informieren. Und die Durchsetzung, die obliegt dem Deutschen Presserat. Und die Sanktionen sind Hinweise, Missbilligung und öffentliche Rügen. Na, das ist doch mal spannend, oder?
Ja, also wir haben ja jetzt
vom Grundsatz her eigentlich top. Ja, wenn das erfüllt wäre, würde ich sagen, wow, geil, so soll das sein. Und ist es so?
Nee, überhaupt nicht. Also mir war ja auch ab und an ein bisschen zu lachen zumute. Also gerade beim Punkt der Sensation haben wir ja dann ja auch beide ein bisschen gelacht, obwohl es natürlich eigentlich sollte ja diese Diskrepanz, also das Lachen erfolgt ja irgendwie von dieser unfassbaren Diskrepanz von diesem Wertekodex zur Wirklichkeit der Medienlandschaft irgendwie. Und eigentlich sollte diese Diskrepanz einen ja eher traurig stimmen als glücklich. Aber da erscheint mir mal wieder irgendwie die Funktion des Rechts und dieser Klärung von solchen Kodexen gut aufgezeigt in unserer Gesellschaft, weil ich das Gefühl habe, wir fangen an, solche Kodexe und solche Rechtsnormen irgendwie zu schaffen, immer nur als eine ideologische Rechtfertigung dessen, dass es sie eigentlich nicht gibt. Also es gibt den Deutschen Presserat und der gibt sich diesen Kodex und davon ausgehend hat irgendwie scheinbar das Recht, die Presse ja irgendwie einfach machen, was sie will und dann sagen, wir haben ja diesen Kodex, wir sind doch irgendwie total toll und fortschrittlich. Also für mich ist das die einzige Funktion, die dieser Kodex hat, weil wenn ich mir die Medienlandschaft anschaue, dann wird jedem einzelnen Punkt in der alltäglichen Praxis radikal widersprochen, der bei diesem Kodex benannt wird. Und ich finde, als Medien, also alleine diesen Aspekt irgendwie, dass die Meinung da frei verkörpert werden soll und man nicht von irgendwelchen Interessengruppen beeinflusst werden soll, also wie soll das denn durchgesetzt werden, wenn die Medienunternehmen, die privatwirtschaftlich irgendwie die meisten Gewinne erzielen irgendwie, irgendwelchen Verbänden gehören, die dezidiert irgendwie primäre Wirtschaftsinteressen haben. Also wie soll das denn überhaupt funktionieren? Das ist ja von vornherein, finde ich, in der kapitalistischen Medienlandschaft ausgeschlossen, dass dieser Kodex sich verwirklichen kann. Ich finde es gut, dass es ihn gibt. Ich finde es spannend, dass es ihn gibt und genau. Auch gut, dass es Menschen gibt, die sagen, eigentlich braucht es das. Aber ich finde, das sollte mal ins Zentrum rücken und nicht so ein Nebengedanke sein, der eigentlich vor der wirklichen Bestimmung der Medienlandschaft, die nämlich meines Erachtens die Gewinnung von Profit ist, vollkommen zurückweicht.
Aber wie das halt so ist, gell? Ich meine, letzten Endes ist es eine moralische Instanz. Und wie das so ist mit moralischen Instanzen, es wird immer sehr darauf geachtet, damit nicht allzu sehr hausieren zu gehen, weil du sofort geblamed wirst als Moralapostel. Wir sehen das in der Politik. Wenn du zu sehr mit einem moralischen Impetus in den Diskurs gehst, dann fängst du dir sofort eine ein. Du wirst sofort vom Stammtisch, sage ich jetzt mal so ein bisschen profan, halt vom Tisch gewischt. Ja, so, der Gutmensch oder sowas. Ja. Und der zweite Aspekt, der halt auch wichtig ist zu benennen, das hat natürlich auch seinen Grund, warum diese Grundsätze so schwer sind einzuhalten. Weil wir als Menschen natürlich auch auf eine bestimmte Art und Weise eben Medien konsumieren, mit Information umgehen. Ein kapitalistisches System zeichnet sich ja dadurch aus, dass es in erster Linie die Nachfrage bedient. Ja? Natürlich auch Bedarfe weckt bis zum gewissen Grad, aber so einen durchschlagenden Erfolg, was langfristig trägt, hat auch immer damit zu tun, dass es auf fruchtbaren Boden fällt. Und die Leute haben nun mal auch eine Freude an Voyeurismus, an Banalität, an Übertreibung, an Schockwirkung, an etwas, was einen aufrüttelt, so, ja. Und da, wo nichts ist, wird dann halt gerüttelt.
Ja, aber ich finde es ein bisschen schwierig. Also das verlegt.
Ich hoffe,
ja,
dass du das schwierig findest. Ich will, dass du da was dazu sagst.
Nee, alleine schon diese Argumentation finde ich schon schwierig, weil das ja dann schon so ein bisschen die Last auch auf die einzelnen Individuen legt, im Sinne von irgendwie, es wäre besser, wenn die Menschen, die Medien konsumieren, quasi einfach anders konsumieren würden und anders vorgehen. Aber meines Erachtens sind die, also für mich war der Punkt, den du genannt hast, sehr zentral, dass eben bestimmte Bedürfnisse auch geschöpft werden. Und ich finde, der Ausdruck, dass so ein Interesse an dieser Form von Mediengestaltung irgendwie besteht, also dass es Menschen gibt, die Bild-Zeitung lesen und die auf diese Form von, wenn man es mal beim Namen nennen will, irgendwie, die auf diese Form von Journalismus stehen, irgendwie auf irgendwie Rassismus, auf so ganz klare, aktive Bedienung von bestimmten Vorurteilen, auf irgendwie eine Diskursführung, die nur am Spektakel interessiert ist und nicht irgendwie auf Augenhöhe stattfindet. Das ist für mich auch ein Resultat der Art und Weise, wie wir irgendwie leben und wie wir Individualität aufbauen, wie wir als Menschen sind in dieser Gesellschaft. Und ich finde, das hat auch was damit zu tun, wie wir uns als politische Gestalter unseres Gemeinwesens irgendwie erleben. Weil ich glaube, dass die Menschen schon ein Interesse daran haben, mitzuwirken und mitzugestalten, und dass aber unsere Gesellschaft durchdrungen ist von einem totalen, also von diesem Bedürfnis und der Unerfülltheit dieses Bedürfnisses. Also dass wir gerade irgendwie in dieser liberalen, sich selbst demokratisch nennenden Gesellschaft eigentlich ideologisch total daran interessiert sind, alles über die Welt zu wissen und zu allem eine Meinung zu haben und die Welt mitzugestalten, wir aber keine Institutionen leben, in denen die Menschen wirklich mitgestalten. Und das lässt die, finde ich, oft auf so eine zynische Beobachterperspektive zurückgehen, in der man irgendwie allen anderen nichts gönnt und diese politische Ebene nur nutzt, um irgendwie zu sagen, wie scheiße denn alles ist.
Nee, dem widerspreche ich. Dem widerspreche ich. Ich bin da zwar schon bei dir, im Sinne, dass eine humanistische Gesellschaft durchaus auch auf eine Art und Weise in Information, Austausch von Information, Wissenserwerb und Bildung und Austausch und politische Teilhabe kultivieren kann, auf eine Art und Weise, die jetzt nicht so gossip-mäßig ist. Aber das setzt quasi einen aktiven Prozess voraus. Der Wille zur Kultur. Ich widerspreche insofern, als wenn du an diesem, wie man Acker kultiviert. Ja, wenn du ihn nicht kultivierst, dann wächst halt eine Blumenwiese, was auch schön ist. Aber wenn du jetzt tatsächlich eine bestimmte Frucht zur Blüte bringen willst und ernten willst, dann musst du ihn kultivieren. Und so sehe ich das, so sehe ich Gesellschaften auch. Es braucht bestimmte Leitlinien, deswegen finde ich auch sehr wichtig, dass es solche moralischen Instanzen gibt, auch wie das Grundgesetz und so weiter. Aber wir müssen auch aktiv dafür sorgen, dass diese moralischen Instanzen, dass die mit Leben gefüllt werden. Wenn wir das einfach laufen lassen, dann ist er, so sehe ich, tut mir leid, Josh, den Mensch als ein sensationslüsternes Wesen. Aber und das hat nichts damit zu tun, ob wir jetzt in einer kapitalistischen, sozialistischen oder Furz- und Feuerstein-Gesellschaft leben. Man kann das natürlich, man sieht das ja auch so ein bisschen bei den nativen Gesellschaften, dass vieles ritualisiert wird. Und in diesen Ritualen finden dann besondere Ereignisse statt, die halt sehr enervierend sind, die sehr besonders sind, die auch eine Schockwirkung haben. Und da hat es seinen Platz und damit ist die Sache erledigt. Das ist vielleicht in unseren modernen Gesellschaft ein bisschen schwierig, weil das alles so entgrenzt ist. Da gibt es nicht so bestimmte spezielle Bereiche, wo was hingehört. Aber ich finde es schon sehr bezeichnend, dass in unseren modernen Gesellschaften das sieht man ja auch an Social Media. Wie schnell wurde Social Media ein mittelalterlicher Marktplatz? Noch bevor es die großen Plattformgrößen gab, die begonnen haben, halt das alles so zu infiltrieren, dass es auch wieder eine rein kapitalistische Maschine wird. Ja.
Aber ich sehe überhaupt gar nicht den Widerspruch. Also beziehungsweise nur an der Stelle, an dem wir, glaube ich, einfach ein anderes Verständnis haben dessen, was den, wie gesagt, den Kapitalismus auszeichnet, weil für mich ist der Kapitalismus die Bezeichnung für unsere Gesellschaftsformation. Da fasse ich genauso die Sowjetunion runter wie die USA irgendwie. Und auch China heute ist für mich ein zutiefst kapitalistisches Land und auch der globale Süden aktuell ist zutiefst kapitalistisch. Also die Art und Weise, wie Menschen heutzutage die Medien benutzen können, für mich kein Argument dafür sein, dass Menschen allgemein irgendwie Spektakelwesen oder so sind, sondern das sind für mich alles Bestätigungen meiner These, dass es ein Auswuchs aus der Art und Weise ist, wie wir irgendwie Narrative gestalten und wie wir die Gesellschaft gestalten. Also ich finde,
das. Ja, das, ich weiß, dass du das so siehst, aber ich bin da anderer Ansicht. Das hieße ja, der Kapitalismus macht den Menschen schlecht. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass du natürlich innerhalb bestehender Systeme, egal wie die sich nennen, hast du eine Form von Elitenbildung. Leute, die bestimmte Systeme so für sich zu nutzen wissen, dass es sich zu einer Oligarchie ausprägt. Und das hast du eigentlich in allen sich etablierenden Gesellschaftssystemen. Letzten Endes, je länger die sich konsolidieren, gibt meistens einen Krieg, dann gibt es eine Zeit großer Solidarität, weil wir ja alle irgendwie im Dreck sitzen und miteinander irgendwie klarkommen müssen, dann bilden sich Eliten aus. Dann aus diesen Eliten, die ihr Interesse vertreten, die mit Macht und Geld oder was auch immer ihnen halt eben Schutz bietet gegenüber der anderen Klasse, quasi so eine Art Klassismus, findet sich aus meiner Sicht halt in jeder Gesellschaftsform. Und diese sogenannte Elite kontrolliert dann bis zum gewissen Grad halt auch die Medien und das, was für uns Information ist. Aber Systeme per se machen uns als Mensch jetzt nicht besser oder schlechter.
Aber da würde ich wieder sagen, ich habe einfach eine andere Perspektive. Für mich macht das überhaupt gar keinen Sinn. Der Satz, der Kapitalismus macht uns schlecht, ergibt für mich gar keinen Sinn, weil aus meiner sozialphilosophischen Perspektive alles, was gut oder schlecht bedeutet heutzutage, eine kapitalistische Konstruktion ist. Es gibt kein Konzept des Schlechten außerhalb unseres Verständnisses, das ein kapitalistisches ist. Und genauso ist es für mich total schwierig zu sagen, dass überhaupt, also das Konzept von Medien als Träger der gesellschaftlichen Narrative überhaupt auf andere Gesellschaften zu übertragen, finde ich wahnsinnig schwierig. Weil wenn man sich andere Gesellschaften anschaut, dann haben die gar nicht so ein fundamentales, also wirklich andere Gesellschaften. Gesellschaften, die außerhalb der europäischen Moderne und ihrer Kolonisation der Welt stehen. Die haben ja gar nicht so ein festes Konzept von Medien und von Berichterstattung. Da gibt es ja keine JournalistInnen, sondern das ist dann, da wird auf eine ganz andere Art und Weise mit gesellschaftlichen Narrativen umgegangen.
Na ja, gut,
aber ich meine, da sind wir jetzt bei einer sozialphilosophischen Diskussion, die können wir hier natürlich auch nicht abschließen, aber ich finde es halt wichtig zu sagen, dass für mich die Menschen nicht einfach gesetzt sind, sondern sich selbst erschaffen und dass auch Probleme und Bedürfnisse und all diese Aspekte sich selbst erschaffen und immanent in der gesellschaftlichen Formation anzuschauen sind, woher sie kommen. Und für mich ist das Argument, die Menschen sind halt so, niemals ein gültiges, um gesellschaftliche Probleme zu analysieren, gerade bei sowas wie Medienlandschaft, wo man meines Erachtens ziemlich klar heraus abstrahieren kann, wieso die Menschen so sind, wieso die Menschen so agieren. Und dann treten für mich eher die konkreten Fragen, die gesellschaftlichen Widersprüche ins Interesse, als so eine Reflexion über den Menschen an sich und ob der zum Beispiel gut oder schlecht sei.
Ja, mit dem Argument kann ich was anfangen. Allerdings sehe ich es tatsächlich so, ein Stück weit wäre das, als würde man sagen, man kann mit unseren Augen nur das Farbspektrum sehen, das unsere Augen wahrnehmen. Ja.
Ja, das mag, sag
ja,
ich.
Ja, natürlich. Deswegen mag das objektive Farbspektrum ein anderes sein, aber das liegt jenseits unserer Wahrnehmung. Insofern sind die Kategorien, innerhalb derer ich denke und Zuordnungen mache, natürlich geprägt von meinem Sein. So wie ich geprägt bin, so wie ich aufgewachsen bin, so wie ich Menschen wahrnehme. Und basierend darauf treffe ich Analysen.
Ja.
Wenn ich jetzt mich in die Spekulation begeben würde, wie würden quasi Aborigines mit Informationen umgehen oder sowas, ja, zu Zeiten, bevor Australien entdeckt wurde, da wäre ich blank, natürlich. Ich meine, ich kenne bestimmte Aspekte aus der alten chinesischen Kultur, aus der Maya-Kultur, aus der Inka-Kultur und so, und das war alles andere als erfreulich bisweilen. Also da hat sich der Mensch jetzt auch nicht irgendwie so nach dem Motto, wir hatten keinen Kapitalismus, deswegen haben wir eine total friedfertige und schöne Gesellschaft gebaut. Das kann man wirklich auch nicht behaupten. Ja.
Das möchte ich aber auch nicht behaupten. Mir geht es immer nur darum, die Relativität des eigenen Standpunkts aufzuzeigen und das nicht auf den Menschen an sich zu übertragen. Mir geht es keineswegs darum zu sagen, bevor oder nachdem oder wann auch immer der Kapitalismus da war oder andere Gesellschaftsformationen sind besser oder schlechter als unsere. Wenn ich diesen Punkt mache, geht es mir immer darum, ja, aufzuzeigen, inwiefern unsere gesellschaftlichen Probleme eben ein Resultat unserer gesellschaftlichen Institutionen sind und nicht des Menschen-Daseins per se.
Ja, wobei ich halt lasse ich mich überzeugen, dann muss ich präzisieren, nicht im Sinne von der Mensch ist an sich ein voyeuristisches, sensationslüsternes, lästerndes Wesen, sondern der Mensch, wie ich ihn wahrnehme.
Ich finde, also ich weiß nicht, ob du dich darauf einigen könntest, aber ich würde als Kompromissangebot vorschlagen, der Mensch lässt sich offenbar gut zu einem voyeuristischen Wesen machen. Es scheint etwas im Menschsein zu geben, was sich dazu eignet für eine solche Art und Weise der Medienkultur.
Im Prinzip war das ja das, was ich vorhin versucht habe zu sagen, gell? Dass das auf fruchtbaren Boden fällt. Und darauf kann ich mich sehr gut einlassen. Gell?
Ja.
Einigen wir uns darauf. Das ist vollkommen okay. Aber die Sache ist, dass unsere Medien und unsere Politik und eine bestimmte Form von Vermittlung von Information auf eine bestimmte Art und Weise verpackt wird, wenn du damit ein bestimmtes Ziel erreichen willst, die einfach verfängt.
Ja.
Das ist ja ganz klar, das lässt sich ablesen. Wenn du diese Muster durchschaust, wenn du Politiker bist, dann gibt es mit Sicherheit, zumindest wenn du halt nicht jetzt Kommunalpolitiker, sondern Spitzenpolitiker, ja, dann wird es zwei verschiedene Aspekte geben, so eine Art politische Bilanz. Du wirst deine Agenda haben, was du politisch durchsetzen willst, und du wirst deine Kommunikationsebene haben, so wie du dich an die Leute wendest, damit du sie auf eine bestimmte Art und Weise einfängst. Und das kann manchmal total weit voneinander entfernt liegen. Ja, ich sehe das zum Beispiel bei so Politikern wie Söder. Das ist so, Hauptsache die Verpackung stimmt. Und wenn zur richtigen Zeit die Verpackung stimmt, dann wird das Produkt gekauft. Welche Agenda dann verfolgt wird, das hat erstmal mit der Verpackung, die man da ins Bild setzt, bisweilen wenig zu tun.
Ja.
Und so funktioniert für mich halt bedauerlicherweise halt auch unsere Medienlandschaft. Ich finde jetzt tatsächlich, dass Teile unserer öffentlich-rechtlichen Medien, die ja oft auch immer abgeschafft werden, die sogenannte Lügenpresse, wenn du jetzt BBC nimmst oder ARD, ZDF, Deutschlandfunk, was weiß ich, ja, da ist auch überall die Politik im Spiel. Aber es gibt sowas wie den Pressekodex. Es gibt heutzutage halt ganz viel Medienlandschaft oder Plattformen, die Information vermitteln, die mit diesem Kodex, die sich da einen Scheiß drum scheren. Gell.
Total, weil ich finde, man sollte sich eben anschauen, also auch bei dem Aspekt, über den wir jetzt diskutiert haben, irgendwie der Mensch scheint irgendwie dann für so ein Spektakel, für so eine Spektakelberichterstattung oder auch eine Berichterstattung, die auf Fehlinformationen beruht, eine Berichterstattung, die sich irgendwie nicht um eben solche vermeintlich moralischen Kodexe irgendwie schert, scheint der Mensch ja empfänglich zu sein. Und ich finde, da muss man sich eben die Frage stellen, wieso und in welchen Verhältnissen entsteht das? Welche Rolle haben da die Konsumierenden dieser Medien und welche Rolle haben auch die das darbieten? Und ich finde, bestimmte Strukturelemente, die du auch schon benannt hast, finde ich total relevant. Also, die ich dann eben auch kritisieren würde, die ich dann als total problematisch herausstellen würde. Weil ich finde es gut, dass es so einen Moralkodex gibt. Aber ich finde, damit irgendwie so ein Kodex wirklich das Primäre wird, das primäre Interesse der Presse, also damit irgendwie diese vierte Gewalt der Medienlandschaft irgendwie auf eine Art und Weise genutzt werden kann, die wirklich zu einem emanzipierten Austausch unter gleichberechtigten irgendwie Menschen führt, dafür müssten Strukturen geschaffen werden, die das auch ermöglichen, wohingegen ich finde, dass die gegebenen Strukturen, in denen Medien stattfindet, diesem Kodex eigentlich extrem zuwiderlaufen. Also sowohl die Rolle, die Konsumierenden da einnehmen, worauf ich eben schon verwiesen hatte, diese Passivität, dann aber auch das, was du gesagt hast, dass es eben diesen Unterschied, also dass Medien auch oft so ein Diskursmittel sind, womit die Politiker und PolitikerInnen sich quasi Legitimation für ihre Politiken einholen wollen von den Konsumierenden der Medien, womit ja dieses Interesse schon überhaupt gar keines an einem autonomen Austausch ist, sondern ein manipulatives. Die Politiker und PolitikerInnen, egal welcher Partei, müssen in diesem System, damit sie Legitimität werden, damit sie legitimiert werden, damit sie gewählt werden, eine bestimmte Form von Zustimmung erzeugen zu bestimmten gesellschaftlichen Narrativen und müssen damit sich auf so ein manipulierendes Spiel einlassen, indem sie eigentlich eher die Beherrschten dieser Gesellschaft, wie finde ich, zu manipulierende Schafe, anstatt als irgendwie gleichberechtigte Diskursteilnehmer irgendwie empfinden. Und noch schlimmer finde ich dann eben das Profitinteresse, weil wenn das Profitinteresse das ist, was dein Medium bestimmt, dann wirst du ja die Kontrolle über irgendwie die Medien und die Kontrolle über die Frage irgendwie, wie wollen wir berichten, was soll berichtet werden, abgeben an die Frage, was gibt mir am meisten Profit. Und das ist eben schnell etwas, was gerade in unseren Verhältnissen, was so sehr spektakulär erzählt ist, was irgendwie eine Form von Interesse erzeugt, wo man Menschen irgendwie gut manipulieren kann. Da gibt's ja gerade auf Social Media jetzt auch wieder die alle möglichen Versuche irgendwie, wie man bestmöglich die Menschen manipulieren kann, auf irgendeine Nachricht zu klicken, wie man da irgendwie schreiben soll und was man da sagt irgendwie. Und das erzeugt ja so eine selbstbewegende Dynamik irgendwie, die eher durchtrieben ist von so Profitwünschen und irgendwie von bestimmten Strukturen, als von einem wirklich authentischen, autonomen Diskurs irgendwie von Menschen. Also ich finde, das steht ja offensichtlich überhaupt nicht im Vordergrund des Interesses und deswegen wären für mich auch die Strukturen der Medien zu kritisieren. Weil was mich oft stört, ist so ein Bild der Medien, also was ja so eine Medienkritik gezeichnet wird, weil du gerade Lügenpresse gesagt wird, das kommt ja auch von rechts, so eine bestimmte Medienkritik, wo so quasi das Bild gezeichnet wird irgendwie, als säßen da oben irgendwelche Strippenzieher, die alle die Medien vorschreiben, die ganzen Nachrichten vorschreiben und uns alle kontrollieren. Das finde ich ist aber völlig falsch gedacht. Das ist dann meines Erachtens irgendwie eine Art und Weise der Auseinandersetzung mit einem Problem, die nicht tiefgründig genug ist, um die wirklichen Probleme zu greifen und deswegen so ein vereinfachtes Bild erzählt, sondern für mich sind es eher die Strukturen selbst, die entfremdet sind, die diesen Diskurs gar nicht zulassen, als dass es irgendwie jetzt einzelne schlechte, böse Menschen wären, die unsere Medien kontrollieren.
Ja, ich meine, die Frage ist halt, was wirkt da so im Hintergrund? Ja, aber wenn es vordergründig wirkt, sind natürlich zwei Aspekte aus meiner Sicht zu benennen, die sehr leicht für die Medienlandschaft zu greifen sind. Letzten Endes, oder sagen wir mal, das heißt letzten Endes, ursprünglich hatte die Medienlandschaft die Funktion oder sollte sie aus meiner Sicht die Funktion haben, halt die Mächtigen zu überprüfen und nicht zu werten. Ja. Und in der kapitalistischen Gesellschaft kannst du natürlich am ehesten gucken oder versuchen aufzudecken, halt, ist jemand korrupt? Das heißt, es sind irgendwo ausschließlich monetäre Interessen im Spiel. Ist jemand bereit, halt seine Macht zu missbrauchen aus persönlichem Interesse? Ja. Das sind ja die Aspekte, da stürzten und stürzen sich die Medien als erstes drauf. Ja? Und auch selbst müssen sie schauen. Ja? Wenn sie tatsächlich nur aus rein geschäftsmäßigem Interesse handeln, werden andere Medien schauen und ihnen das versuchen nachzuweisen. Das ist ja im Prinzip der erste Ansatz der Kritik. Schwierig finde ich halt, und da finde ich auch wichtig, was du sagst, dass du halt gucken musst, dieses Systemimmanente. Wo gehst du dir quasi selbst auf den Leim, gell, mit den Ansprüchen, die du verfolgst? Aber an sich hat ja die Medienlandschaft, haben die Medien ja schon den Auftrag, nicht zu werten. Das macht's ja bisweilen auch für die Medien so kompliziert. Der Mensch will ich jetzt wieder nicht allgemein verstanden wissen, sondern der Mensch in unserer Gesellschaft, der sucht ja eine Form von Wertung. Er sucht ja eine Form von Orientierung. Aber genau das sollen Medien nicht tun. Medien sollen quasi das abbilden, was ist, alle Seiten, die es in unserer Gesellschaft gibt, möglichst alle wesentlichen Interessen aufzeigen. Und aus diesem Spannungsfeld soll dann der die Medien konsumiert, sich seine Meinung bilden.
Da muss ich tatsächlich schon mal widersprechen.
Ja, aber ich bin noch nicht fertig. Dann, das macht es aus meiner Sicht so schwierig für die Medien, und an der Stelle wird es systembedingt anfällig. Weil wenn du jetzt bestimmte Wirtschaftsinteressen, bestimmte Lobbyinteressen, bestimmte Politikinteressen hast, dann fangen die an, obwohl es vielleicht viel wichtiger wäre, über die Ungleichheit in unserem System zu reden, über die Bürgergeldempfänger zu reden. Und wenn das dann quasi was ist, was verfängt, was die Leute irgendwie wütend macht oder wie auch immer, wenn die Medien merken, da ist Substanz. Wenn ich die Äußerung von dem Politiker nehme, dann gibt es ein öffentliches Interesse. Ich werte das nicht, ich bilde es nur ab. Und dann muss natürlich dann der Nächste von der SPD sagen, das finde ich aber nicht richtig. Ruckzuck gibt es dann halt eine riesen Medienblase über Bürgergeld. Obwohl es vielleicht viel wichtiger wäre, halt über Ungleichheit in unserer Gesellschaft zu reden. Ja. Das heißt, dadurch, dass du als Medienschaffender, zumindest wenn du dem Pressekodex folgst, nicht zu werten hast, sagst du ja dann auch nicht einem Politiker, sie machen doch jetzt hier wieder nur irgendeine Ablenkdebatte auf. Das darfst du als Medienschaffender nicht. Du darfst als Medienschaffender nur berichten, was irgendwer von sich gibt. Nur systemimmanent nimmst du dir dann natürlich bestimmte Aussagen, bei denen du weißt, das wird Quote bringen. Das wird bei den Leuten funktionieren. Da wird's für mich schwierig. Ja? Da ist für mich so ein bisschen die Falle der Medien.
Für mich ist der Aspekt, dass Medien nicht werten dürfen, selbst schon Teil der Falle. Also für mich ist es auch völlig hirnrissig, ehrlicherweise, zu glauben, dass man nicht wertet. Also die Entscheidung, ob ich über Ungleichheit oder über Bürgergeldempfänger was schreibe, ist schon selbst Teil der Wertung. Und ich finde, wer sagt, dass er nicht wertet, der verschreibt sich dem Dienst an den herrschenden Verhältnissen, weil nicht zu werten bedeutet einfach nur das Gegebene zu reproduzieren.
Ja gut,
und
aber du musst halt,
Neutralität, finde ich, eine absolute Ideologie.
Wenn du halt, du hast ja, du hast das ja nun mal so, dass die Leute in unserem System dann bestimmte Politiker gewählt haben. Und wenn du dann die Spitzenpolitiker hast, die wissen dann natürlich, ich komme jetzt mit Thema X, mit Thema Y um die Ecke, und da musst du ja als Medium draufgehen. Du kannst natürlich sagen, mir ist jetzt egal, ob der Söder wieder einen raushaut. Ich nehme mir jetzt lieber den Mesarosch von der SPD, der was über Ungleichheit berichtet. Und so funktioniert es halt leider nicht, gell?
Es gibt ja schon bestimmte linke Medienhäuser, die daran Interesse haben, dass für sie eben, die haben jetzt vielleicht nicht so einen formulierten Kodex, aber dass für sie wirklich das Interesse an einem aufklärenden Diskurs im Vordergrund steht und diesen Profitmechanismen bisschen in den Hintergrund geraten, wo dann eben auch viel mit so Abonnements oder so gearbeitet wird, damit eben sich dadurch finanziert wird. Es klappt halt jetzt nicht immer optimal, das folgt nicht zwingend der Logik, in der eben Medien operieren und wo eben dann auch die Menschen, die Medien konsumieren, so viel sich bewegen. Aber es gibt ja schon auch ein Interesse an diesem Austausch und ich finde darum gerade dieses Neutralitätsgebot und dieses vermeintliche Nichtwerten wahnsinnig gefährlich, eigentlich in allen Gebieten, auch in der Wissenschaft, weil eben diese Neutralität, also Neutralität in einem politischen wertenden Sinne ist für mich eine absolute Illusion. Alleine schon dadurch, dass wir eben in einer Klassengesellschaft leben. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es eine herrschende Klasse gibt, in der es unterdrückte Menschen gibt, in der es Menschen gibt, die unterdrückt werden wegen ihrer Geschlechtszugehörigkeit, wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihrer Herkunft, wegen diversen Aspekten. Und wenn wir darüber schweigen, wenn wir das nicht benennen, sondern so berichten, als gäbe es das nicht und quasi neutral darüber reden, dann verschreiben wir uns schon diesen Herrschaftsmechanismen. Und ich finde, eine Medienlandschaft, die authentisch und autonom irgendwie ihre Rolle einnimmt, die versucht, für einen autonomen Diskurs zu sorgen, die versucht, für demokratische Verhältnisse zu sorgen, die muss sich positionieren und zwar zugunsten der unterdrückten Menschen und zugunsten einer Emanzipation. Und wenn sie das nicht tut, dann ist sie für mich zwingend gefangen in den Strukturen, in denen wir leben, dann kommt sie da nicht raus. Und wenn sie sich dann auch noch der Maxime des Profits unterordnet, also irgendwie quasi diesem selbstentfesselten Programm da folgt, dann finde ich, kann die Medienlandschaft gar nichts dazu beitragen, eine wirkliche vierte Gewalt in einem demokratischen Sinne zu sein, sondern kann nur diesen Schauplatz des Spektakels abbilden.
Ja, ich würde ja tatsächlich auch sagen wollen, dass in gewisser Hinsicht schon eine Agenda gefolgt wird, wenn man sieht halt, wem die Medienlandschaft gehört.
Ich würde sagen, alle Medienhäuser folgen einer Agenda. Alle. Es gibt kein neutrales Medienhaus.
Hier zum Beispiel vortragen, welche Medienhäuser gibt's? Und es gibt nicht mehr so viele. Man kann sagen halt, dass die Medienlandschaft ist ein Oligopol, gell? Familie Mohn, ja, Bertelsmann, RTL, Fox, NTV, Super RTL, RTL Plus, Penguin Random House, Friede Springer, KKR, ist eine Ami-Mediengruppe, Döpfner, Axel Springer SE, Bild, Welt, Politico, Business Insider, Berlusconi-Familie, ja, MFE nennt sich das, Pro7, Sat1, Kabel1, Six, Join, die Funke-Familie, Funke-Mediengruppe, Watz, Berliner Morgenpost, Hamburger Abendblatt, hör zu, die Burda-Familie, Focus, Focus Online, Chip, Bunte, Yvonne Brauer, Bravo, TV, Movie, zahlreiche Radiosender und so weiter. Und das sind eigentlich die Hauptplayer in unserem System. Und wer besitzt diese Player? Bestimmt keine Bürgergeldempfänger. Das heißt, die Leute, die Medien machen, sind schwerreiche Menschen, sehr profitorientierte Menschen, die aus meiner Sicht, was ihr Business betrifft, ganz klar einer bestimmten Agenda folgen. Die würden natürlich öffentlich nach vorne raus sagen, medial ist ihnen der Pressekodex hoch und heilig. Aber du siehst halt schon dadurch, dass halt das ein Machtzentrum, ein Elitezentrum ist, die über unsere Medienlandschaft verfügen, dass dementsprechend halt auch die Agenda der Mächtigen und Reichen tatsächlich führend ist. Ja, und da kann man mir erzählen, was man will.
Ja, da stimme ich vollkommen zu. Und ich finde, deswegen sind wir auch nicht zwingend also deswegen finde ich, gilt es gar nicht so sehr, was du vorhin gesagt hast zu Beginn, dass quasi in autoritären Regimen Medien dann erst so sich dazu eignen, irgendwie gleichgeschaltet
Doch,
zu werden.
Doch, gibt es für mich schon nochmal einen Unterschied,
trotzdem
aber ich weiß, was du sagen willst.
Es gibt definitiv einen Unterschied, aber ich finde, man kann das gar nicht so getrennt voneinander betrachten, sondern die Regime, die in den gegebenen Verhältnissen so eine autoritäre Gleichschaltung wollen, finden dafür optimale Voraussetzungen. Also wenn man sich auch mal anschaut, was die Faschisten im 20. Jahrhundert und die Nationalsozialisten über die Medienlandschaft gesagt haben, wie glücklich die auch über Medium, wie über das Medium Radio und die gegenwärtige Verwendung waren und wie sie das wirklich bewusst genutzt haben zur Verbreitung von Propaganda. Und wenn man sich dann auch heute anschaut, wie zum Beispiel führende AfD-PolitikerInnen über Social Media sprechen, wie die Social Media nutzen, wie die Medienlandschaft nutzen, dann besteht da...
ein bisschen auf dünnem Eis, ja, aber es stimmt schon. Aber es gibt für mich trotzdem nochmal einen Unterschied, weil der Pressekodex ist für diese Leute schon relevant, aber sie arbeiten halt mit allen Tricks. Das ist genauso wie die Lebensmittelindustrie, die sich natürlich an bestimmte Gesetzmäßigkeiten halten muss, aber trotzdem mit allen Tricks arbeitet.
So funktioniert das. Aber mir geht es nicht darum zu sagen, dass es das gleiche Phänomen ist, also dass unsere Medienlandschaft genauso gleichgeschaltet ist, wie die in jetzt zum Beispiel China gerade oder wie es in den USA gerade versucht wird, von Trump umzusetzen, sondern für mich geht es darum zu sagen, dass das miteinander zusammenhängt. Also die Art und Weise, wie wir Medien leben, läuft, finde ich, idealtypisch darauf hinaus, dass sie genutzt werden kann von bestimmten Herrschenden, um dann eben auf diese Art und Weise bestimmt und kontrolliert zu werden. Wenn unsere Medien wirklich so frei wären und so vielfältig und so viele Perspektiven abdecken würden, wäre es ja wahnsinnig schwer für ein so autoritäres Regime, Macht zu gewinnen und diese Narrative überhaupt zuzuspitzen und sich umzusetzen. Ja. Und darum finde ich, dass die autoritären Regime oder auch die faschistischen Regime immer auch auf diesen Institutionen aufbauen. Das heißt nicht, dass diese Institutionen selbst dann schon irgendwie rechts oder autoritär oder wie auch immer sind, aber sie eignen sich dafür, von diesen Regimen genutzt zu werden. Und ich finde, darüber sollte man sich mal wirklich tiefgehend Gedanken machen. Und das, finde ich, spricht dann auch wieder dafür, in welchem Interesse wird hier überhaupt agiert. Und ich finde, wie gesagt, ich bin kein Fan davon zu sagen, die da oben, die planen das alles und wollen das irgendwie alles genauso. Sondern ich würde sagen, das spricht dafür, dass diese Strukturen eben sehr entfremdet sind, dass das entfesselte Strukturen sind, die da agieren und dass wir da gar nicht so sehr diese Kontrolle drüber haben. Da können wir Wertekodexe schreiben und Moralvorschriften entwickeln, wie wir wollen. Wir haben als Gesellschaft keine Kontrolle über dieses Medium.
Ja, ich finde halt auch die Widersprüche innerhalb dieses Systems, das finde ich so krass, ja. Da hast du dann einerseits Mediendebatten halt über Erziehung und schwarze Pädagogik und dass man nicht bestrafen soll und sonst was. Und dann auf der anderen Seite hast du eine gesellschaftliche Debatte, dass wir deswegen nicht prosperieren, weil es arme Schweine gibt, die sich zu wenig Mühe geben und die müssen dann noch bestraft werden. In jedem anderen System entlarvst du, auch mit Hilfe der Medien, dass Bestrafung nichts nutzt, dass es nicht gut ist, Kinder zu schlagen, dass es nicht gut ist, Kinder zu bestrafen, dass es in der Schule nicht gut ist, mit Bestrafung zu arbeiten. Aber gesellschaftlich betrachtet ist es natürlich der Königsweg, Bürgergeldempfänger zu bestrafen.
Ja, oder auch Gefängnisse zu haben.
Es ist schon, also kann einen schon ziemlich aufregen.
Ja. Und da finde ich nämlich eben auch, also wie soll man neutral über den Fakt berichten, dass es Milliardäre gibt und Menschen, die verhungern? Ich finde, neutral darüber zu berichten,
die reiche Klasse, ist für mich schon ist doch am meisten am Jammern. Das kann mich auch aufregen. Stell dir mal vor, ich als Musiker, der, was weiß ich, mit welchem Geld halt irgendwie so, ich würde so rumjammern wie diese reiche Klasse.
Ja.
Ja, weil sie halt offensichtlich zu den Gewinnern gehören, lässt Volk das durchgehen. Was weiß ich, verstehe das gar nicht. Gell? So, jetzt auch wieder die Initiative von der SPD halt zur Erbschaftssteuer. Oh, ein Riesenaufschrei wieder. Und das in dieser wirtschaftlichen Situation und Albtraum und hin und her. Wenn die Leute, die wirklich genügend haben, das mag für sie schwieriger werden, wenn sie ein bisschen was abgeben müssen. Aber wenn sie dann was abgegeben haben, wird es ihnen immer noch deutlich besser gehen als mir beispielsweise. Und jammer ich deswegen rum, bin ich die ganze Zeit am Rumflennen, was sie alles mit mir anstellen. Aber dieses Rumgejammere, dieses mediale Rumgejammere, nichts anderes ist es doch, das lässt man irgendwie den total durchgehen und denkt, ja, genau so ist es. Ja, das arme Kapital und dann machen die ins Ausland. Und dann machen die das und dann machen die jenes. Kann mich total aufregen.
Ja, gehe ich total mit. Und das sind ja auch die Narrative, die unsere Verhältnisse am Leben erhalten. Also da kann ich nur wieder das, was ich letzte Woche schon gesagt hatte, auch wieder anbringen. Was ich einfach da total spannend finde, ist eben mit dieser marxistischen Philosophie auch zu arbeiten, die eben sagt irgendwie, solange es Herrschaftsunterschiede gibt, solange es Klassen gibt, solange es diese Form von herrschaftlicher Teilung in der Gesellschaft gibt, ist der Diskurs und die Narrative und auch die Medien ist das einfach nur der Kampf um die Durchsetzung dieser Narrative, weil eine herrschende Elite sich nur dadurch durchsetzen kann, indem sie auch die Geistesinhalte beherrscht, indem sie die Diskurse und Narrative setzt, weil sonst würde ja die beherrschte Masse irgendwann realisieren, das ist eigentlich Quatsch, wir können eigentlich gleich viel haben wie die anderen. Und diesen Unterschied kann man nur legitimieren, indem man Geschichten und Narrative erzählt, die diese Ungleichheiten legitimieren. Und das ist, finde ich, der primäre Prozess, der in den Medien stattfindet. Nicht, weil die Reichen so genial werden und sich das ausgedacht werden, sondern weil das rein sozialphilosophisch so sein muss. Wenn du diese Ungleichheiten rechtfertigen und aufrechterhalten musst, dann geht das nur über die Kontrolle der Narrative. Und das erwächst gerade im kapitalistischen System ziemlich gut irgendwie, wie das dann alles harmoniert. Aber wie gesagt, alleine über den Aspekt, dass es Milliardäre gibt und gleichzeitig Menschen, die verhungern, finde ich, kann man nicht neutral berichten. Jedes von die Thematik weggehen und sich das von oben anschauen, ist, finde ich, schon ein Verrat an den Menschen, die leiden. Genauso beim Thema Geflüchteter so. Also ich finde das Thema, ob geflüchtete Menschen im Mittelmeer ertrinken sollen oder gerettet werden, ist nicht so, auf was man neutral blicken soll. Man kann nicht sagen, wir ziehen sie raus und werfen sie wieder ins Meer. Das geht nicht. Man muss sich positionieren, entweder zu diesen Verbrechen oder gegen sie.
Ja. Das heißt, wir haben jetzt auf dem Tisch liegen, sind Medien Erfüllungsgehilfen oder sind Medien Kontrolleure der Macht?
Ja.
Ich würde sagen, schon auch beides. Gell?
Das würde ich auch sagen und ich finde, das beweist ja schon das Faktum, dass es sowas wie einen Medienkodex und Wertekodex gibt. Aber ich würde sagen, das zweite Moment schafft es nicht anzukommen gegen die Gewalt des ersten Moments. Aber dennoch würde ich sagen, das zweite Moment gibt es.
Ein bisschen eine bittere Conclusio, aber die lassen wir mal so stehen.
Vielleicht gibt es ja Leute, die uns da widersprechen.
Ja, alles klar. Ich danke dir.
Ja, war schön, mit dir zu reden.
Ja, fand ich auch.
Die Massenmedien sind mächtige, effektive ideologische Institutionen, die eine Propagandafunktion für das System ausüben. Nicht primär dazu da, Tatsachen zu berichten, sondern um Konsens zu erzeugen. Edward S. Herman and Noam Chomsky.